Das ging schnell. Vor 25 Jahren war in Herten Schicht im Schacht. Außerdem, die Bahn kommt, nur immer noch nicht nach Westerholt. Und was macht er eigentlich Ostern?
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen zu Hömmer Härtem, dem Podcast der Härtener Allgemeinen. Heute mit meinem Kollegen Oliver Brause.
Ja, danke. Ist meine Premiere hier. Ich freue mich, erstes Mal da zu sein.
Ja, willkommen. Joachim Schmidt ist auch dabei.
Hi.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir steigen direkt mal in das erste Thema ein. Gerade schon gesagt, das ging ganz schön schnell. Vor 25 Jahren wurde die letzte Schicht auf Zeche Ewald und auch auf Schlägel und Eisen gefahren. Und damit ist der Bergbau seit 25 Jahren aus Herten verschwunden. Und wir blicken natürlich ein bisschen zurück. Wir haben auch schon mit unzähligen Leuten gesprochen, die damals mit dabei waren und uns ein bisschen was erzählen konnten. Und Jochen, du bist da ganz gut im Thema und hast schon einen riesigen Brecher auch geschrieben, den es natürlich, muss man sagen, hertenallgemeine.de und HA Plus App, den es da auch bald zu lesen gibt. Erzähl mal.
Erstmal eine kleine Korrektur. Ganz Herten war noch nicht ohne Bergbau vor 25 Jahren, weil in Westerholt wurde noch ein bisschen länger gearbeitet.
Stimmt, die waren noch ein bisschen länger dabei.
Und Schlägel und Eisen hatte auch kurz nach Ewald. Ewald war wirklich die größte und auch die erste Zeche, die dann stillgelegt wurde. Also auf Ewald sozusagen ist jetzt im April das Datum 25 Jahre. Ein Jubiläum, das keiner feiert, weil der Anlass ist ja nicht nur freudig.
Und da haben wir letztens noch gesehen, im alten Maschinenhaus, da wo jetzt dieses Restaurant Motor 59 eröffnet, da gibt es ja noch den alten Leitstand unter anderem. Mhm. Da stand ja was Schönes dran, was der Kollege André Pritzebel fotografiert hat.
Ja, genau. Ein Datum von Ende August, ich glaube 28. war es auch, und 9.35 Uhr stand da, also mit Filzstift auf Metall geschrieben, 9.35 Uhr Ende, Ausrufezeichen, und dann klein drunter, endlich. Jetzt muss man dazu sagen, für Bergleute war das natürlich eher traurig, dass so eine Zeche schließt. Ja. Endlich muss man, glaube ich, so verstehen, die waren noch 3 Monate da beschäftigt, damit Sachen zu demontieren, aufzuräumen, sauber machen, praktisch abschließen und weggehen. Und der Job ist natürlich nicht sehr beliebt gewesen und war eher, naja, ein bisschen traurig und öde. So gesehen, dass endlich bei dem Job kann ich sehr gut verstehen.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, im Bergbau zu arbeiten, das war ja auch kein einfacher Job, ne? Also wenn man da so nach so vielen Berufsjahren dann irgendwann auch mal, wenn dann mal Schluss ist, hat das, glaube ich, auch nochmal so einen anderen Vibe, als wenn man jetzt irgendwie einen Bürojob beendet.
Ja, ich bin da so ein bisschen geteilt. Also für die älteren Bergleute, die vielleicht in den 70er Jahren noch gearbeitet haben, war das hart und lange, die Arbeit. Und für die, die am Schluss im Bergbau beschäftigt waren, die sind tatsächlich mit 48 in die Anpassung 0 gegangen. Ah, also zwei Jahre bis zur Rente. Aber ja, im Grunde war mit 48 schon Schluss. Und das ist natürlich, das sind Konditionen. Klar ist die Arbeit unter Tage sehr speziell gewesen und auch körperlich anstrengend. Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand, der eine Straße asphaltiert, irgendwie einen leichten Job hat dagegen.
Nein, das wollte ich auch damit nicht sagen.
Nee, klar, aber der muss bis 65 arbeiten. Ja. Na, so gesehen, also Anerkennung für Arbeit im Bergbau immer gerne, aber nun bitte, also mit 48 in Rente gehen, die haben sich's auch gut gehen lassen danach.
Ja, also da gab es ja so einige Boni, sage ich jetzt mal, die Bergleute bekommen konnten, wenn sie wollten, ne? Also Zuschläge ohne Ende und halt.
Ich dachte, du meinst einen Posten im Stadtrat.
Soweit wollte ich es nicht gehen.
Weil das ging über die Gewerkschaftsschiene in den 90er Jahren noch wie geschmiert.
Ah, ja, auch wieder was dazugelernt, wusste ich auch noch nicht. War das dann so der Gang? Wenn man nicht mehr unter Tage war, dann hat man über Tage versucht, ja, mitzumischen?
Meistens haben sich die Karrieren schon früh abgezeichnet. Das heißt, wenn jemand bei der IGBCE, also bei der Gewerkschaft, wie heißt das, Industrie, Gewerkschaft, Bergbau, Chemie?
Energie.
Genau. Also wenn er da bei den Schulungen ein bisschen rhetorisches Geschick gezeigt hat, dann war man natürlich sehr schnell in der Nähe, und fast alle IGBCE-Leute waren in der SPD damals, sehr schnell in der Nähe der Politik und sehr schnell im Stadtrat. In allen unseren Städten war das so.
Und damals war SPD ja noch eine sichere Nummer tatsächlich.
Oh ja.
Ne? Also da brauchte man sich bei der Wahl gar nicht groß irgendwie wundern, sondern man wusste vorher schon, es wird die SPD.
In der Zechensiedlung, wo ich aufgewachsen bin, kamen die SPD-Wagen durch und wurden freundlich begrüßt und die CDU mit eisigem Schweigen sozusagen vom Hof gejagt.
Naja, ich habe ja gerade zum Einstieg auch schon gesagt, ja. Die Zeit ist schnell umgegangen, muss man auch sagen. So gefühlt zumindest, ist ja immer gefühlt, klar, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, was aus den beiden Geländen so geworden ist, ne, aus Ewald und Schlägerl und Eisen, da hat sich ja enorm viel getan. Vor allem, wenn man bedenkt, was das für eine Schwerindustrie einfach gewesen ist und wie viel Auswirkungen das auf die Stadtteile jeweils auch hatte, das Ganze drumherum, und da hat sich so viel gewandelt. Ich meine, über Zeche Ewald haben wir ja oft genug schon gesprochen, auch im Zusammenhang jetzt mit dem Restaurant, mit dem Revue-Palast, mit der Halde Hohe Wart, die natürlich auch eine Rolle spielt. Aber ich finde es wirklich faszinierend, wie fix das dann letzten Endes gegangen ist. Auch Schläger und Eisen hat sich ja sehr gut entwickelt, vor allem in den letzten Jahren.
Das ist auch wirklich verglichen mit der Entwicklung von anderen Zechenbrachen sehr fix, was in Herten passiert ist. Man muss sagen, im Grunde gab es so Prognosen in den 90er Jahren, es dauert 20 Jahre, bis ungefähr ein Zehntel der Arbeitsplätze, die da vorher waren, auf so Zechenbrachen wieder entstehen kann. Ein Zehntel, das wären irgendwie 400 Arbeitsplätze, die nach 20 Jahren, also jetzt ungefähr, da entstanden sein müssten. Da sind aber inzwischen 1900 Arbeitsplätze schon. Und die Unternehmen, die da ansässig sind, haben ungefähr 200 Millionen Euro investiert.
Das ist eine Menge.
Das heißt, da ist wirklich faktisch richtig was passiert auf Ewald. Mhm. Sogar noch ein bisschen mehr als auf Schlägerl und Eisen, aber da ging es auch sehr schnell. Hat die Stadt Herten super gut gemacht. Wir loben die Stadt ja nicht jeden Tag, aber da haben sie wirklich, sind sie sehr geschickt und auch sehr kostengünstig für die Stadt Herten mit umgegangen mit dem Thema. Das heißt zum Beispiel für Ewald, für die Neuentwicklung, hat Herten unterm Strich 0 Euro bezahlt.
Oh, wie das?
Das ist ein bisschen kompliziert. Unter anderem hat der damalige Stadtbaurat sehr viele Türklinken von Düsseldorf bis Berlin geputzt, hat jede Menge Leute auch überzeugt von dem Konzept, was wir uns ja heute live angucken können. Und wenn man heute auf dem Gelände ist, wir sehen es ja hinter uns auch.
Genau, für alle, die nur zuhören, hinter uns ist ein Fernseher mit einem Coverbild, und da das könnt ihr euch natürlich in der Podcast-App auch angucken. Da seht ihr die Zeche Ewald in einem etwas älteren Status. Ja, genau. Das Foto ist nicht das allerneueste, weil wir dachten uns, eine Baustelle jetzt fotografieren macht auch keinen Sinn. holen wir nochmal nach, die neue Version, aber
war
mal
fort. Wo war ich stehen geblieben?
Du wolltest irgendwas zeigen.
Ja. Naja, also, ach genau, du hattest gefragt, wie die Stadt Herten es denn geschafft hat, günstig da zu wirtschaften. Also, im Grunde wurden sehr viele Fördergelder akquiriert. Das heißt, man muss dann eine Bezirksregierung, eine Landesregierung, eine Bundesregierung und da jeweils die richtigen Dezernenten und Kofferträger davon überzeugen, dass das Geld, was sie in der Hand haben, hier gut investiert ist. Das heißt, man brauchte wirklich ein gutes Konzept. Und die Stadt Herten hat sich sehr früh, schon bevor Ewald stillgelegt wurde, 2 Jahre vorher schon, mit der Montan Grundstücksgesellschaft, so heißt die, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, so hieß die auf jeden Fall, zusammengesetzt und eine gemeinsame Planungseinheit gebildet. Das heißt, die haben zusammen den Abriss, die Sanierung, das neue Konzept und alles praktisch parallel entwickelt. Und das hat alle möglichen Leute überzeugt, sodass auch Konkurrenzveranstaltungen am Ende vielleicht nicht mehr so viel Fördergelder abbekommen haben. Ja. Denen geht es dann, manchmal ist das ja so, ne? Irgendein Ministerium hat 10 Millionen.
Und wer zuerst kommt, mal zuerst.
Und wenn die in Herten verbaut sind, guckt Recklinghausen in eine Röhre. Mit Blumenthal 126, mit der zentralen
beispielsweise, Brache. Ich meine, im Nachgang jetzt, wenn man auch mal guckt zum Beispiel, da lief es ja jetzt schon wieder besser mit Gate Ruhe, mit dem alten Zechengelände. Da entwickelt sich ja sehr viel. Zum Beispiel Thalia baut da ein riesiges, nicht nur Logistikzentrum, sondern die produzieren da tatsächlich auch dann. In Herten, wenn man so gut vorbereitet hat, umso besser.
Und es ist auch wirklich für jemanden, der da hinkommt, der es gar nicht kennt, einfach schön, finde ich. Also da sind ganz viele denkmalgeschützte Gebäude, abends rot angeleuchtet. Also ich finde es einfach ästhetisch eine Perle.
Ja.
Also außerdem, ich bin ja sowieso alter Bergbau-Fan. Für mich ist die Zeit so gesehen auch komischerweise schnell vergangen, weil es kommt mir vor, als wäre es erst ein paar Jahre her, dass ich noch irgendwo zu Besuch unter Tage war und mir angeguckt habe, wie da irgendwer irgendwo eine Verbindung von Stollen A nach Stollen B gesprengt hat.
Und nicht schlecht.
Ja, das war sehr spannend.
Das glaube ich.
Und Das ist gefühlt gerade mal ein paar Jahre her.
Also man könnte da jetzt direkt anschließen.
Ich wollte gerade zu dir überleiten.
Genau, es gibt ja noch eine Zeche, die jetzt kommt in Herten und Gelsenkirchen. Das ist ja eigentlich Gelsenkirchener Stadtgebiet offiziell, aber jetzt gerade noch in dieser Phase ist die Ewald vor 25 Jahren im Prinzip gestartet hat, diese Phase.
Genau, diesen Prozess können wir jetzt live miterleben.
Genau, und das ist auch spannend. Also Ewald ist ja schon so ein Ausflugsziel geworden, jetzt mit der Moto 59, eine ganz tolle Sache auch, die da jetzt entwickelt wurde.
Kann man wohl sagen,
Gelagt sozusagen schon richtig top eigentlich von der Ausstattung her mittlerweile. Aber die Zeche Westerholt an der Stadtgrenze Gelsenkirchen ist noch, da kann man noch so eine Art Lost Place noch sehen eigentlich. Also ich habe es jetzt bei der Extraschächte letztes Jahr mal erlebt. Da haben wir ja mal einen Livestream gemacht und dann bin ich dann auch mit einem Zechenführer durch diese Gebäude gegangen. Und man muss wirklich sagen, obwohl so viele Leute da waren, ist es eine Atmosphäre, die kann man eigentlich nicht beschreiben, die muss man erleben. Also es ist so ein bisschen unheimlich auch, weil man erlebt wirklich noch die Zechengebäude, wie sie damals die Bergleute betreten haben, jeden Tag und auf der Arbeit. Und die alte Weißkaue zum Beispiel, da hängen dann noch die Kauenkörbe runter und so. Also ich kann jedem nur empfehlen, das mal zu machen. Und auf der Zeche Westerholt tut sich ja jetzt auch einiges. Also mittlerweile ist es so, es werden die ersten Gebäude so quasi instand gesetzt für die Bebauung. Es soll ja ein großes Gewerbegebiet da hinkommen. Und geplant war auch bisher ein nicht ganz so großes Wohngebiet. Auch wichtig ist für beide Städte.
Ja, und da gibt es ja leider nicht so gute Neuigkeiten.
Ne? Da gibt es nicht so gute Neuigkeiten. Also es ist eine Ersatzbaustoffverordnung heißt es. Die ist seit August 23 in Kraft getreten, bundesweit. Und die macht denen jetzt so ein bisschen Probleme, weil da soll Recyclingmaterial als Baustoff angewendet werden in diesem Gebiet. Das ist ein ehemaliger Parkplatz für Mitarbeiter der Zeche, die da gearbeitet haben, der soll im Prinzip als Wohnquartier umgebaut werden. Und das würde halt hohe Kosten oder Zusatzkosten jetzt verursachen, diese neue Baustoffverordnung. Fragt man sich natürlich auch ein bisschen 2023, jetzt die Planung 2025, warum wurde das nicht beachtet bisher? Also das hat sich auch ein Leser von uns gefragt, der uns da so eine Rückmeldung auf einen Artikel von mir gegeben hat. Aber es soll jetzt wohl ausgeklammert werden aus dem Bebauungsplan, also die Wohnquartierplanung erstmal. Also es soll erstmal das Gewerbegebiet verfolgt werden.
Das heißt, Wohnplanung ist es erstmal auf Eis oder ist schon komplett weg oder wie?
Das
wie
noch nicht. Also die Frau Feldmann, unsere Stadtbaurätin, die meint, das wird weiter verfolgt, dieser Plan. Kann es aber auch nicht ganz ausschließen. Also im Ausschuss war es letztens Thema. Sie sagte dann, wenn die Pläne wieder erwartend dann doch sich zerschlagen, dann will man auf jeden Fall, wie gesagt, dass die Unternehmen kommen. Also dieses Gebiet wird erstmal ausgeklammert. Man will dann einen späteren Teilbebauungsplan für dieses Wohnquartier dann entwickeln. Aber ist wann denn, das kommt?
Weißt du, ob da auch so ein, sagen wir mal, relativ bunter Mix geplant ist wie auf Schlegel und Eisen und vor allem auf Ewald?
Also es sollen sich natürlich in erster Linie Unternehmen ansiedeln, aber es ist auch geplant, Dienstleistungsunternehmen, auch Versorger, Nahversorger sollen hinkommen, Gastronomie ist geplant und auch Freizeiteinrichtungen. Ja, also im Prinzip, also kann man sagen, so ein bisschen Spiegelbild von Ewald auch. Ne? Ja. Also Restaurants sollen dann auch natürlich da hinkommen. Und natürlich, was auch wichtig ist, ist geplant noch eine Mobilstation für den neuen Haltepunkt Westerholt, den wir ja auch noch anschneiden wollen nachher.
Genau, da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen. Das ist nochmal so eine ganz eigene Geschichte für sich.
Aber ich denke auch mit der Zeche ist es einfach so, es ist wie bei Ewald oder auch wie bei Schlegel und Eisen, es ist ein ständiges Auf und Ab gewesen, diese 25 Jahre. Es ging ja nicht alles gerade, es geht dann mal so auf und dann geht's mal wieder bergab. Klar. Aber es tut sich einiges. Also wenn man diese Zeche, neue Zeche der Westerholt nochmal besichtigen will in ihrer ursprünglichen Form, dann sollte man das jetzt machen. Am 17.05. könnte man das zum Beispiel machen.
Da ist genau,
der Tag des Bergbaus. Ne?
Genau. Und dieses Jahr sogar mit einem sehr spannenden Exponat, hast du vorhin noch gelesen.
Die Dahlbuschbombe ist nämlich da.
Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist ein, wie soll man das beschreiben? Das sieht aus wie so eine Hülle für eine Zigarre mehr oder weniger, wo wirklich ganz eng eine Person reinpasst und damit hat man halt Leute damals nach einem Grubenunglück aus der Tiefe nach oben geholt, indem man halt ein Loch gebohrt hat, was, ich weiß nicht, 30 Zentimeter breit war oder so, also sehr, sehr schmal, wo halt diese Dahlbusch-Buschbombe so rum dann exakt durchpasst und so hat man die Einzelnen dann nach oben geholt aus der Verschüttung heraus. Die wird da auch ausgestellt werden. Ich habe schon mal Duplikat davon gesehen. In Bochum war das, glaube ich. Also das ist wirklich beängstigend. Nur andersrum, die Alternative da unten zu bleiben, war wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich
beängstigend. Ich habe nochmal recherchiert. Also es bezieht sich wirklich auf die Zeche Dahlbusch, die in Gelsenkirchen-Rotthausen war, also auch Gelsenkirchener Stadtgebiet. Hm. Und da gab es 1955 wohl ein schweres Grubenunglück und da hat man diese Dahlbusch-Bombe, deswegen hat der Name zum ersten Mal eingesetzt. Danach wurde sie auch teilweise, ich weiß nicht, in Amerika sogar eingesetzt. Also 2000er Jahre noch irgendwann. Das steht bei Wikipedia jedenfalls. Also von daher, die hat wirklich eine Weltkarriere gemacht, diese Dahlbusch-Bombe. Und kann man jetzt die ursprüngliche Version, kann man dann da sehen. Und natürlich auch, gibt es dann auch Führungen über die Zeche, was sehr interessant ist. Also diese alten Gebäude, die teilweise, ja, ein Gebäude wurde jetzt auch abgerissen, wird abgerissen, nicht immer alle dann erhalten bleiben sozusagen. Ne? Weil man muss natürlich auch Platz schaffen für die Betriebsflächen dann auch, ne, teilweise.
Ja klar, und wenn du gerade auch schon sagtest, von wegen Baustoffe und so weiter, die dann belastet sein könnten und so, manches kann man auch nicht einfach stehen lassen, das ist es ja auch. Ne? Ja.
Also
man
wobei
ist
die gezwungen, Baustoffe der Zechengebäude, die bestehen größtenteils aus Ziegelsteinen.
Das stimmt natürlich, nur das ganze Drumherum und...
Ja, das was im Boden ist, ist meistens das größere Problem, weil fast alle Standorte hatten kleine Kokereien und die machen Dreck.
Ja,
also Gift.
Also das ist eine Mammutaufgabe, das Gelände dann entsprechend wieder aufzubereiten, dass man das tatsächlich nutzen kann.
Ja, und wie gesagt, also wenn man es jetzt nicht am 17.05. schafft dahin, dann auf jeden Fall Ende Juni, letzter Samstag im Juni, da ist wieder die Extraschicht auf der neuen Zeche Westerholt.
Ja.
Super Termin, weil wie gesagt, da gibt's Musik, Freizeit, Vergnügung und Führung.
Und Lost Place.
Ja, Lost Place, genau. Ich glaube, ein Feuerwerk oder so ist auch, oder so ein Drohnenfeuerwerk ist auch geplant. Mhm. Oh. Das genaue Programm kommt ja noch raus, aber die Zeche ist auf jeden Fall dabei mit Zeche Ewald. Genau, die beiden Zechen in Herten, die sind ja wieder dabei.
Ja, perfekt. Dann kann man das 25-Jährige quasi nochmal feiern oder Revue passieren lassen im richtigen Ambiente. Kommen wir einmal ganz kurz zu unserem Werbeblock. Wie immer natürlich der Hinweis, die Themen, über die wir hier sprechen, die findet ihr bei uns auf hertner-allgemeine.de und in der HA Plus App. Und wenn ihr Audio-Konsumenten seid unseres Podcasts, dann schaut mal in die Shownotes, da gibt es ein Angebot, 4 Wochen Probeabo für 1 Euro, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und wir haben nach wie vor auch noch den Aufruf von unserer Logistik, nämlich die Taschengeldjäger. Das ist eine Initiative unseres Hauses, richtet sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die uns dabei helfen wollen, Zeitungen und Prospekte auszutragen im Gebiet Marl und Herten. Und unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle Infos dazu. Und ja, vielleicht ist das ja was für euch. Ja, dann bleiben wir mal in Westerholt. Wir bleiben sogar eigentlich auf dem gleichen Gelände, mehr oder weniger. Da führt nämlich eine Bahnlinie entlang an dem alten Zechengelände. Und früher gab es mal einen Bahnhof in Westerholt. Den gab es dann viele Jahrzehnte nicht mehr. Und jetzt soll wieder zumindest ein Haltepunkt dahin. Und eigentlich sollte der schon längst fertig sein, oder?
Letztes Jahr schon, ne?
Genau. Ja. Wie das immer so ist mit der Bahn, ne? Sie kommt nicht immer pünktlich. Und das ist auch bei den Bauprojekten der Bahn offensichtlich der Fall. Zumindest jetzt in Westerholt. Es sah lange Zeit gut aus. Also eigentlich hatten wir ja im September noch eine positive Nachricht von der Bahn gekriegt. Das haben sie auch relativ offensiv dann verkauft. Ist alles im Zeitplan. Zum Fahrplanwechsel 2024, das wäre dann, ich glaube, 15. Dezember gewesen im letzten Jahr, soll dann auch die S9 in Westerholt halten, die ja jetzt schon in Herten, Westfalen, so ist ja die offizielle Bezeichnung des Bahnhofes oder des Haltepunkts in Mitte, zusätzlich dann den zweiten Haltepunkt in Herten aufmachen. Ja, und
in Buhr gleich mit, ne?
In Buhr Nord dann auch, genau. Das ist dann der nächste Bahnhof quasi in der Nähe.
Ja.
Und ja, einen Monat später ist die Bahn dann wieder zurückgerudert, ganz überraschend. Erst haben sich alle im Stadtteil gefreut und auch in der Stadt Herten, auch die Lokalpolitik. Und dann gab es halt die kalte Dusche. Nee, irgendwelche Bombenverdachtsfälle und irgendwie Wassereinbrüche in die Baugruben werden dafür verantwortlich, dass erstmal diese Eröffnung verschoben wird auf unbestimmte Zeit. Also es wurde nichts gesagt zumindest. Und dann war irgendwie lange Schweigen. Auch die Lokalpolitik, wie gesagt, die war total ratlos, gab keine Informationen. Auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat nichts gehört, hat sich da auch ein bisschen drüber beschwert.
Die haben es durch uns erfahren letzten Endes. Das muss man sich auch mal vorstellen. Der VRR, der riesige Verkehrsverbund, der ja auch sehr viel planen muss, wenn es darum geht, zum Beispiel so einen Haltepunkt anzubinden, die haben keine Nachricht bekommen von der Deutschen Bahn, sondern die haben es in der Zeitung gelesen, dass das jetzt dann vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in einem Ganzen erst was wird.
Ja, war schon ein bisschen, also das ist, ja, das ist das Problem mit der Bahn generell. Ne? Jeder, der schon mal am Bahnsteig 1 war, an einem großen Bahnhof und dann plötzlich erfährt, dass sein Zug eine Minute bevor er einfährt, an Bahnsteig 14 oder so einfährt. Ich habe das öfter schon erlebt. Dann gibt es unfallfreiwillige Sprints, die man dann machen muss. Ältere Leute werden es nicht schaffen und dann fährt der Zug dann ohne einen ab sozusagen. Also die Informationspolitik am Bahnsteig, wie auch sozusagen offiziell für Behörden oder für wichtige Institutionen wie uns jetzt auch, ist schlecht einfach, muss man ganz klar sagen.
Scheint irgendwie System zu haben
bei denen. Also wie gesagt, es kann ja mal zu Verzögerungen kommen, dann muss man aber auch offensiv damit umgehen. Und ich habe es jetzt auch erfahren, selbst am eigenen Leib sozusagen. Ich wollte natürlich von dem Regionalbüro NRW die Informationen jetzt mal langsam bekommen, weil es wurde uns versprochen, Ende Februar gibt es Informationen. Jetzt war es aber schon Ende März, es war schon Anfang April. Man hat immer noch keine Informationen gekriegt und das war auch ein schwerer Akt, da überhaupt Informationen zu kriegen. Klar, ich kann natürlich verstehen, eine schlechte Nachricht zu überbringen ist immer schwierig, aber man sollte es trotzdem machen, weil natürlich, man muss irgendwie eine gewisse Gewissheit haben. Die Bürger, ich finde, die verdienen es, dass man dann auch sagt, was Sache ist eigentlich an dem Punkt halt.
Ja, und selbst wenn die Antwort ist, wissen wir noch nicht, ist zumindest eine Antwort. Ist immer noch besser als
Schweigen. Ja, und die Antwort ist halt negativ. Also es ist jetzt so, man hatte spekuliert oder wir hatten spekuliert, dass es vielleicht zum kleinen Fahrplanwechsel Mitte Juni was werden kann mit der Eröffnung des Haltepunktes. Aber jetzt sagt die Bahn, nee, wir wollen jetzt also den nächsten großen Fahrplanwechsel ansteuern. Das wäre dann Mitte Dezember, ich glaube am 14. Dezember. Die machen das ja immer sonntags. Und dann wäre sozusagen der Startpunkt für den Haltepunkt mit der S-Bahn in Westerholt, dass sie zum ersten Mal da hält. Wir hoffen mal, dass es eingehalten wird, sonst wäre es dann wieder ein halbes Jahr weiter. Weil der VRR mir auch erklärt hat, natürlich ist es nicht so einfach, außerplanmäßig so eine neue Station da einzuhängen, weil der Zug muss ja erstmal ankommen, der muss da halten, da müssen die Fahrgäste einsteigen, die Fahrgäste müssen aussteigen. Das dauert immer so 2 bis 3 Minuten. Und man kann ja jetzt schlecht den Fahrplan sozusagen zwischendurch mal verändern und dann einfach zu sagen, in Recklinghausen warten sie dann auf den Zug, weil der 2 bis 3 Minuten später kommt, mindestens. Wenn nicht sogar später, weil es bei der Bahn öfter mal zu Verzögerungen kommt dann auch.
Genau, und deshalb gibt es halt diesen Halbjahresturnus, weil es halt so aufwendig ist von der Planung her und auch dann zu sagen, wir müssen jetzt die Strecke einfach mal sperren, das kommt ja auch noch hinzu.
Apropos Sperren, an dieser ganzen Geschichte hängt eine ziemlich üble Sperrung noch dran.
Genau, da wollten wir auch noch drauf zu sprechen kommen.
Die Bahn hat ja gesagt, sie will die Baustellen in Buhr, also für den Bahnhof und in Westerholt, zusammen mit der Brückenertüchtigung, sage ich mal, auf dieser gesamten Strecke takt. Das heißt, man muss die Strecke sperren, wenn die am Bahnhof bauen. Und dann wollen sie zeitgleich zum Beispiel die Brücke über die Kaiserstraße einschieben oder wie man das nennt. Und das führt zu 3 Monaten, hat die Stadtverwaltung erfahren, auch gerade erst letzte Woche, zu 3 Monaten Sperrung der Kaiserstraße komplett.
Das ist eine Hausnummer. Also für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz genau wissen, Kaiserstraße, das ist die große Straße zwischen Herten und Recklinghausen. Wahrscheinlich die wichtigste Verbindung zwischen Herten und einer anderen Stadt. Und
es wird Staus geben, weiß man dann schon. Ne,
im aber wo lang sollen die denn fahren? Das ist ja
die Frage. Viele werden sehr wahrscheinlich über die L511 fahren, also den Zubringer im Norden von Recklinghausen Nord nach Herten Nord. Also für die meisten wird sich das anbieten. Wenn man jetzt nach Herten Süd will und auch aus dem Recklinghäuser Süden eher kommt, die werden irgendwie querfeldein oder über die A2 fahren.
Ja, aber alle, die über den Zubringer kommen, die werden dann ja über die Feldstraße in die Innenstadt kommen. Also wenn die Innenstadt das Ziel ist und das ist jetzt schon der absolute Horror. Also je näher man an die Innenstadt rankommt, desto schlimmer wird es auf der Feldstraße und dann das dicke Nadel oder sehr enge Nadelöhr, auch wieder eine Brücke über die Eisenbahn, nämlich direkt am Haltepunkt in Herten-Mitte.
Noch 1,5 Jahre ungefähr, dann gibt's da das Vollchaos. Ich meine, das wissen wir jetzt schon. Die Brücke wird dann ja abgerissen. Und man kann sich vorstellen, wenn man die Verkehrsader rausnimmt für, ich weiß nicht wie lange, Monate, es klingt nicht gut, Brücke abreißen und neu bauen. Also wenn man die für ein paar Monate rausnimmt aus dem Verkehrsnetz, dann gibt's Chaos irgendwo in Disteln, weil die Leute über kleine Anwohnerstraßen fahren. Oder eben man fährt wieder um den großen Pudding, das heißt sowas wie Westring, Recklinghausen, aber das macht ja keiner.
Nee, das
sind oder über Westerholt. Also so oder so gibt es dann Ärger.
Aber auch mit der Kaiserstraße jetzt, ich sag mal, da ist die Sperrung Resterweg noch harmlos gegen gewesen. Was da jetzt auf uns zukommt sozusagen, wird auch schon in Anführungszeichen lustig werden, glaube ich, für die ja. Händler, die regelmäßig nach Recklinghausen oder von Recklinghausen nach Herten müssen.
Das soll deswegen im September losgehen, also ja, direkt nach den Sommerferien. Wer genau nochmal schön Auto fahren will, bitte in den Sommerferien danach. Jedenfalls nicht zwischen Herten und Recklinghausen.
Eine ganz kurze Sache wollte ich noch zum Haltepunkt noch loswerden. Ja. Also eine positive Sache gibt es zumindest. Um von einem Gleis zum anderen zu kommen, ist es für die Leute, die dann in Westerholt sind, einfacher. Da gibt es nämlich eine Fußgängerunterführung, die gebaut wird. Das ist ja der große Nachteil am Haltepunkt in Herten-Mitte. Es gibt ja eben noch keine neue Brücke über die Kaiserstraße, noch keine Aufzüge. Die sind auch geplant da am Haltepunkt. Also von daher, das muss man sagen, wenn man sozusagen da losfährt, hat man es etwas einfacher, von A nach B zu kommen sozusagen. Also von Recklinghausen, Gleisverbindung nach Essen zum Beispiel zu kommen.
Also für alle, die das noch nicht sich noch nicht angeguckt haben, weil sie vielleicht den Bedarf noch nicht hatten, aber wenn man von einem Gleis auf das andere wechseln möchte in Herten-Mitte, dann muss man einmal komplett um den Pudding laufen. Also das ist wirklich
dauert 5 Minuten ungefähr. Ne?
5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie man zu Fuß ist, muss man da einrechnen dafür, dass man auf den Steig kommt, der 10 Meter vor einem ist.
Und das ist besonders blöd, weil öfter mal die Züge dann doch nicht auf Gleis 1 halten, sondern auf Gleis 2. Das erfährt man aber erst, wenn der Zug ankommt.
Also wir bei der Informationspolitik der Deutschen Bahn
sozusagen. Dann siehst du sozusagen deinen Zug kommen und weißt, ich habe keine Chance.
Wenn er denn kommt.
Ja gut, aber angenommen, du siehst ihn schon kommen, aber du stehst am richtigen Gleis, bloß der Zug nicht. Das liegt daran, dass eben viele Güterzüge noch über die Strecke fahren und die das manchmal nicht anders hinkriegen.
Mich wundert das ehrlich gesagt, dass da noch nicht irgendwelche fast Unfälle passiert sind, weil in anderen Stellen, ich kenne es jetzt aus Essen-Dellwig zum Beispiel, da ist auch das gleiche Problem wohl, da gab es schon fast Unfälle, weil Leute dann über die Gleise gelaufen sind, um eben noch ihren Zug zu erreichen. Es war ja meiner Diskussion, irgendwie so eine Fußgängerbrücke zu machen. Das wurde ja dann aber im Stadtrat oder im Ausschuss auch abgelehnt. Aus Kostengründen, glaube ich,
damals. Ja, ist natürlich auch jetzt für so einen Zeitraum von, wie lange mag die dann in Funktion sein? Für 1,5 Jahre irgendwie sowas zu bauen, weiß ich auch nicht.
Das rechnet sich wahrscheinlich einfach nicht. Nee, aber mit den brenzligen Situationen, das habe ich auch an der Starkener Straße mir schon gedacht, weil da staut es sich natürlich auch, wenn die Leute die Innenstadt irgendwie umfahren wollen und da muss man halt auch als Fußgänger und Radfahrer natürlich stehen bleiben, aber da habe ich dann auch so die Befürchtung, wenn dann die Feldstraßenbrücke wirklich komplett dicht ist, dann werden auch manche Radfahrer mindestens da lang, das wird auch nochmal interessant werden, wie sich die Leute da verhalten.
Und es gibt praktisch gar keine Alternativen. Die Feldstraße, da fahren 9 Buslinien drüber, muss man sich mal vorstellen alleine. Das heißt, die fahren auch alle Umwege, produzieren auch kleine Staus, wenn sie irgendwo halten und das wird nicht schön. Die Stadtverwaltung selber, wenn man die fragt, wie sie denn dann darauf reagiert, kann im Grunde nicht viel sagen, weil darauf kann man im Grunde auch gar nicht gut reagieren, weil dafür haben wir zu wenig Nord-Süd-Verbindungen.
Ja, was willst du da auch machen? Es ist ja auch noch nicht mehr Platz da, um irgendwie eine Umgehung oder sonst was irgendwie anzulegen. Also so ab und zu mache ich mir natürlich auch schon mal Gedanken, wie könnte man das jetzt, weißt du, wie in so einem Computerspiel quasi, was könntest du hier abreißen, da verlegen und so weiter. Aber es ist einfach kein Platz da. Das ist wirklich das Ding in Herten. Herten hat zwar viele Gebäude, viele Menschen, aber zu wenig Fläche einfach und vor allen Dingen in der Innenstadt. Dementsprechend lassen wir uns da mal überraschen, das Chaos kommt auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir zu was Schönerem erstmal. Ostern steht vor der Tür. Wir gucken einfach mal, was gibt's denn in der Stadt, was kann man so machen? Wie sieht's mit Osternfeuern aus?
Ja, genau.
Osterfeuer, so heißt es richtig.
Es sind ja irgendwie 30 angemeldet gewesen in Herten, jetzt kleinere, aber es gibt auch 2 große. Da ist ja einmal der Bauer Godde in Disteln, ne? Karl Godde. Das ist ja eines der traditionellsten sozusagen. Und dann natürlich ein bisschen weiter nördlich in der Ried. Da ist ja dann Bauer Südfeld, wo ein großer Treffpunkt ist. Beide Ostersonntag sozusagen, also das ist der Tag sozusagen, the day to be sozusagen. also Wettervorhersage ist jetzt nicht ganz so optimal, ich glaube irgendwie 16 Grad bisher zumindest.
Am Sonntag wird es immerhen besser, nächsten 2-3 Tage sind.
Also deswegen wird gute Möglichkeit sein, da mal einen schönen Ausflug zu machen, Leute zu treffen, die man vielleicht lange nicht getroffen hat. Und einfach eine nette Zeit zu verbringen da. Ne? Also es ist immer eine gute Atmosphäre da, Sonnenuntergang angucken, falls die Sonne dann sich zeigt. Ja, deswegen, also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten ist in Herten, es ist in Ferien, ne? Nicht so viel los. Aber ich habe nur einen besonderen Tipp für Leute, die vielleicht für Tennis und die ganzen Unterarten interessieren. Ja, ganz aktuell jetzt reingekommen. Der Kollege Harald Landgraf hat mir das gerade mitgeteilt. Und zwar gibt es eine neue Sportart, die sogar aus Herten kommt, die ein Härtner erfindet sozusagen oder erfunden hat. Spin-X-Ball heißt die Sportart und das ist so eine Mischung aus Tennis, kennt man natürlich, Padel-Tennis, das ist mit so größeren Schlägern und auch im anderen Feld und dann noch Pickleball, das ist so ein Sport, den auch Steffi Graf und Andre Agassi, ihr Mann, gerne mal spielen, so ein USA-Sport.
Was heißt und das? Was ist das?
Das sind auch große Schläger, ich kann dir das jetzt gar nicht erklären, obwohl ich selbst Tennis spiele. Kleineres Feld, größere Schläger und man kann als Einsteiger leichter reinkommen. Also die Bälle sind leichter. Wenn du mit einem spielst, der gar nicht Tennis spielen kann, ist es für beide frustrierend im Endeffekt. Also für denjenigen, der gut spielen kann oder einigermaßen spielen kann und den anderen auch.
Das heißt, wenn wir gegeneinander antreten würden, dann würdest du sehr frustriert vom Platz gehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht, aber könnte vielleicht sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist also eine schöne Sache, auch für Familien mal da reinzuschnuppern. Und am Ostersamstag ist an der Teichstraße 26, da sind eigentlich die Tennisfreunde Herten ansässig, die sich aber, glaube ich, gerade irgendwie ja in der Auflösungsphase befinden. Deswegen, man will also sozusagen Tennisplätze, die nicht mehr genutzt werden, dafür nutzen. Das ist wohl der Hintergrund. 14 bis 18 Uhr sollte man mal hinkommen. Gibt auch ein bisschen Musik und ein bisschen Unterhaltung. Und dann kann man da sich diese Sportart mal angucken. Also ich bin auch mal gespannt. Ja, was da sich hinter verbirgt, so, ne?
Stand heute soll das Wetter ja auch ganz angenehm werden. Stand heute ist Mittwoch, also da zeichnen wir auf. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und selbst wenn man nicht selbst mitmacht, ich glaube, zum Gucken einfach mal aus Interesse und dann vielleicht nochmal irgendwie durchs Baccumer Tal laufen oder so, dann ist ja auch ganz nett. Und ansonsten, so manche Biergärten haben natürlich auch jetzt nach und nach geöffnet. Von daher draußen irgendwas machen oder mal zumindest aus dem Haus raus. Da gibt's ein paar Möglichkeiten auf jeden Fall über Ostern.
Man sollte auf jeden Fall langsam das schönere Frühlingswetter, ne, wenn es dann ab Sonntag schön wird, für Gartenarbeit nutzen. Das sage ich vor allem vor dem Hintergrund, dass ich selber ab morgen Mitglied des Kleingartenvereins Paschenberg bin und dann wahrscheinlich Ostern mit Spaten und solchen Dingen und Pflanzen und Kartoffeln verbringe.
Ja, Glückwunsch. Muss man da einen, kriegen wir da jetzt irgendwie einen Schnaps können oder so?
Gibt es doch bestimmt irgendeine Tradition.
Noch habe ich ja gar nicht unterschrieben. Das ist ja erst morgen.
Ja gut, dann wird das Unglück bringen.
Und du freust dich mit Sicherheit auch über ein bisschen Regen jetzt, ne?
Ja, für deine Pflanzen. Also für mich ist es perfekt, dass jetzt ein bisschen Regen kommt und wenn ich dann umgraben will, ist der Boden nicht so. Aber das Wetter wird schöner.
Ja, dann musst du nicht wie Dirk Feldhaus auf dem Feld stehen und hast nur noch Puder in der Hand, sondern kannst richtig Erdarbeiten durchführen.
Wobei insgesamt ist, glaube ich, so trocken gewesen, dass wir schon eigentlich noch eine ganze Woche Regen brauchen könnten. Also mit wir meine ich die Natur, also nicht nur die Kleingärtner.
Bislang ist es so angekündigt, vielleicht haben wir Glück. Was baust du als allererstes an?
Also als erstes fallen mir Kartoffeln und Steckzwiebeln ein. Beides ist total einfach. Ne? Ja. Man haut sie in die Erde und fertig. Kartoffeln muss man noch so ein bisschen anhäufeln, aber was soll's, das ist nicht so viel Arbeit. Man merkt es höchstens in den Muskeln, weil bei so einer größeren Menge Kartoffeln hat man dann eben auch ein bisschen mehr zu graben. Steckzwiebeln sind die ideale Pflanzart. Du machst einfach mit Fingern ein Loch in der Erde, steckst das Mini-Zwiebelchen rein, Erde wieder drüber und nach 4 Wochen kommt eine Zwiebel raus.
Das ist praktisch. Und dann werden wir hier mal bald Rezepte austauschen, würde ich sagen.
Davon habe ich reichlich, machen wir.
Das glaube ich. Ja, da draußen, schreibt uns doch auch mal, was ihr jetzt über Ostern alles so macht. Ob ihr zum Beispiel im Garten, im Kleingarten, im Biergarten oder beim Osterfeuer seid oder was auch immer ihr tut. Und auch sonst, wenn ihr uns schreiben wollt, haredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse. Ansonsten findet ihr uns bei Facebook und Instagram auch. In der HA Plus App, da könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. Und dann schreibt uns einfach mal, was ihr von den Themen haltet. Schreibt uns, was für Themen wir hier mal besprechen sollen, auch wenn wir hier einladen sollen.
Oder welche Rezepte.
Genau. Also, wenn ihr mal wissen wollt, was man mit Kartoffeln und Steckzwiebeln so anstellen kann, unter anderem. Ja, freuen wir uns auf jeden Fall auf das Feedback von euch und ich sag euch beiden schon mal danke.
Ich sag auch danke zurück.
Ebenfalls.
Und ja, schöne Feiertage und bis nächste Woche.